Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die einen, ja, neuen Tight End unter noch ist er nicht unter Vertrag, aber die für einen neuen Tight End wohl getradet haben, wobei offizielle Meldungen, glaube ich, auch noch ausstehen. Aber wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze hier natürlich nicht alleine, sondern der Micho ist wieder mit dabei. Moin Micho!
Guten Tag!
Ja, ihr wundert euch gerade vielleicht, also nicht, dass ihr mich hört, darüber wundert ihr euch vielleicht auch, aber das war jetzt in dieser Offseason öfter mal der Fall. Ihr wundert euch vielleicht über das neue Bild, was euch entgegenlächelt. Wir haben uns entschieden, dem ganzen Podcast mal einen kleinen Facelift zu geben in der Form eines neuen Logos, weil wir dachten, nach genau 6 Jahren, weil tatsächlich am 5.7.2019 die erste Folge des Dolphins Drives erschienen ist. Verrückt. Haben wir uns aber gedacht, so okay, wir haben immer Bock auf ein neues Logo und da habt ihr jetzt ein neues Logo. Wir haben auf alle Sicherheitsaspekte geachtet und zwar auch, dass der Delfin einen Helm trägt. Das ist ja für viele wichtig. Aber der Delfin hat keinen Delfin mit einem Helm auf dem Helm. Also soweit hat es dann nicht gereicht für das Ganze, aber ja, und dementsprechend ist es so, dass ja, wir ein neues Logo haben. Ergötzt euch daran oder was auch immer, aber nicht, dass ihr euch wundert, wir haben einfach entschieden, es wird Zeit dafür. Genau, aber wir gehen gleich rein, weil nachdem die Dolphins ja getradet haben, und zwar Jalen Ramsey und Jonnu Smith für Minkah Fitzpatrick und noch einen Pick-Swap im Jahr 27, Runde 5 gegen Runde 7, haben sie einen Spieler aus der Verankerung, wollte ich sagen, aus dem Retirement geholt. Der junge Mann war ja schon in Rente, hat an seiner Rap-Karriere gearbeitet und hat dann doch nochmal gesagt, ach ja, wenn die Dolphins anrufen, dann gehe ich doch nochmal ans Telefon. Aber das kann ich euch auch sagen. Und zwar war Jonnu Smith in einem Podcast zu Gast, und zwar bei Jon Gruden. Und wenn ich das richtig weiß, dann hat er dort gesagt, dass er für 2 Herren wieder zurückkommen würde. Und das wäre eben Jon Gruden oder Frank Smith. Und Frank Smith ist der Offensive Coordinator der Miami Dolphins. Und dementsprechend kamen wir zu der Ehre, Mr. Waller jetzt unter Vertrag zu nehmen. Wir sind uns selber nicht so ganz sicher, was und wie jetzt, weil es gibt verschiedene Infos. Auf jeden Fall geht ein 6. Runden-Pick zu den New York Giants und entweder ein Conditional 7. Runden-Pick an die Dolphins oder der 6. Runden-Pick an die Giants in Conditional. Es ist aber auf jeden Fall noch nicht so viel bekannt. Ich habe jetzt alles gelesen von bis. Ich mag mich nicht festlegen, was genau die Conditions sind, aber im Prinzip ist es ein Late-Round-Pick-Swap, der nicht wehtun wird. Das ist halt ein ganz normaler Low-Budget-Move, so ungefähr. Und Darren Waller soll bis zu 5 Millionen bei den Miami Dolphins bekommen. Wie genau dieser Vertrag aussieht, weiß auch noch keiner. Da können wir gleich lustiges Raten drum machen. Aber Micho, du darfst dich gerne zu diesem Blockbuster natürlich äußern.
Ja, ich möchte zuallererst mal was zu dieser Geschichte mit dem Pickswap sagen. Du hast schon vollkommen recht, das tut jetzt niemandem wirklich weh. Und es ist ein Investment, wenn Waller als Receiving Tight End nochmal zu alter Stärke greift. Da werden wir mit Sicherheit gleich noch drüber reden, alles gut. Mich stört aber eine andere Sache an der ganzen Geschichte. Und zwar stört es mich, dass wir einen Shaq Barrett für umsonst haben gehen lassen, der eigentlich tatsächlich, wenn man die Leistungen, die er in den letzten Jahren vor seinem Retirement hatte und dem Ganzen drumherum ansieht, der einen höheren Wert hatte. Aber für den Darren Waller muss man zahlen. Und generell bei diesem ganzen Trade mit Waller überlege ich jetzt, wie ist die Position von Greer? Wie ist die Position von Greer in der Franchise? Denn ich finde, dass man Waller geholt hat, sagt auch etwas über den Druck aus, der auf Greer lastet. Und wie ist Greer jetzt eigentlich im Rest der NFL? Der hat angeblich da ja so ein hohes Standing, meint man immer. Aber tatsächlich, er zahlt drauf, während ein Shaq Barrett viel umsonst geht. Vergleichbar, wobei ein Shaq Barrett eigentlich mehr wert ist. Und das ist das, was mich daran so ein bisschen stört, beziehungsweise wo ich auch noch keine abschließende Meinung habe, aber wo ich überlege, was es tatsächlich über Greer aussagt.
Ja, also ich sag mal, dass Chris Greer in den Reihen der Miami Dolphins sehr, sehr hoch angesehen ist. Das sieht man einfach an seinem Track Record innerhalb der Franchise. Da kann man jetzt viele Für- und Wider-Geschichten sagen. Aber das ist das, was man immer hört, wenn über Chris Greer gesprochen wird, dass er in der gesamten NFL hoch angesehen wird. Und ich denke, das ist das, was ihm eigentlich auch so ein bisschen den Job gerettet hat. Er hatte immer Up- und Down-Years. Manchmal denkt man sich so, krass, das läuft jetzt. Und dann haben wir wieder Drafts, wo du einfach alles in die Tonne kloppen kannst. Das ist halt keine Konstanz. Und das Problem, was ich habe, ist eigentlich vielmehr, dass ich das habe ich ja auch schon mal angemerkt, keine Konstanz im Führungsstil von Chris Greer sehe. Ja? Also bei den General Managern, die man halt so kennt, da weiß man, okay, dafür stehen die oder hey, die sind eher aggressiv, die sind eher so. Bei Chris Greer kann ich nicht sagen. Er hat so viele verschiedene Leute eingestellt. So von den Head Coaches her ist es einfach, er hat das komplette Spektrum irgendwo abgebildet. Es ist schwierig, so würde ich das mal beschreiben. Ob und wie viel Druck da jetzt drauf ist, das ist die Frage, weil wissen die Dolphins selber, wer sie sind? Im Jahr 2025? Das ist das, was ich mich frage. Ich habe da keine Antwort drauf, weil ich glaube eher nein. Weil alles, also bis auf diesen Move in der zweiten Runde, wo wir abgetradet sind, haben alle Moves irgendwie so in die Richtung gezeigt, hey, wir wollen nicht viel Geld für die Zukunft schon aufs Spiel setzen. Wir versuchen den Roster jetzt auf gesunde Beine zu stellen. So, Jalen Ramsey sollte getradet werden. Wurde getradet, vollkommen fine. Jonnu Smith, gut, das ist ärgerlich, dass das passiert ist, aber auch, dass wir Minka Fitzpatrick zurückbekommen, da muss man jetzt gucken, wie wirkt sich das auf den Cap-Space aus, weil das ist alles Base-Salary. Das heißt, das wird vollkommen gegen den Cap angerechnet. Da muss man halt auch gucken, wird der Vertrag nochmal umstrukturiert, wie wird er umstrukturiert und so weiter und so fort. Ich kann mir da keinen Reim draus machen. Das ist ein Problem, weil normalerweise sollte man wissen, wofür eine Franchise steht und wohin dieses Team will. Das kann ich bei den Dolphins aktuell ich kann einen Weg zeichnen. Ich fühle mich aber immer unsicher, dass dieser Weg überhaupt irgendwo, also dass dieser Weg A beschritten wird. Das ist natürlich immer eine andere Frage. Wir reden hier über Szenarien, die passieren können. Aber das ist also sehr, sehr schwer zu greifen, Micho.
Ja, ich stimme dir grundsätzlich, was die Weggeschichte angeht, damit zu. Ich finde es aber auch immer schwierig, so etwas isoliert zu betrachten. Und man hat ja auch viel Kritik durchaus, auch von namhaften Analysten und so gehört, an der ganzen Situation, auch schon an der Ramsey-Smith-Fitzpatrick-Geschichte. Ich finde, man vergisst aber immer mal, dass Miami nicht alleine der Entscheider ist. Miami hat ganz klar gesagt, ja, wir traden Jalen Ramsey und haben ihn ins Schaufenster gestellt. Und wenn da nicht die Angebote kommen oder wenn zum Beispiel Pittsburgh dann sagt, ja, dann könnt ihr uns Ramsey umsonst geben. Oder aber ihr kriegt Minka Fitzpatrick, aber was anderes geben wir euch nicht, dann hat Miami nicht viel Optionen. Das ist ja das Problem an der Geschichte. Das heißt von wegen, es ist ja nicht so, dass das Miami jetzt gesagt hat von wegen, wir wollen Ramsey für Fitzpatrick traden, sondern das war wahrscheinlich das beste Angebot, was irgendwie da war. Das muss man auch immer irgendwie bedenken. Das finde ich schwierig, aber ich gebe dir recht, wenn du sagst, und wegen der Weg ist irgendwie unklar. Wir haben besprochen gehabt, dass wir Greer und Mike McDaniel, wenn wir denen diese Saison geben, und das haben wir getan, müssen wir ihnen auch noch die Saison danach geben. Weil so ein Team braucht mindestens 2 Jahre, um sich zu entwickeln. Aber der Waller-Move wirkt irgendwie so, also ich kann sowohl den Ramsey gegen Fitzpatrick, Minka Fitzpatrick, als auch den Smith-Trade und so weiter, das kann ich alles dann irgendwo in dem Hintergrund, auch vor dem Hintergrund eines Rebuilds sehen. Den Waller-Move, der wirkt irgendwie so nach dem Motto, als dieses, ja, ihr habt jetzt gerade ein Rebuild, aber ich erwarte trotzdem, dass ihr hier absolut oben mitspielt oder sowas und dass da schon irgendwas bei kommen muss.
Ja, weiß ich nicht. Dann tradest du für andere Spieler, wenn das der Fall ist, weil, also, ich kann mir,
also, es wird jetzt auf jeden Fall nicht wie ein Move, in dem es heißt, so nach dem Motto, ja gut, es ist egal, sondern es wirkt ja, schon wie ein Move.
Also der Move bewegt die Needle jetzt für mich nicht, also für mich sagt der Move jetzt nicht viel aus, beziehungsweise er verwirrt einfach nur, weil er einfach meines Erachtens unnötig ist, so, das ist das eine. Die andere Sache ist natürlich, was, also, wenn ich mir Jonnu Smith und Darren Waller einfach mal angucke, das sind im Prinzip, Darren Waller ist ein bisschen größer, Darren Waller ist 6'6 und Jonnu Smith ist 6'3, also er ist ein bisschen größer, aber insgesamt ist das ein komplett ähnlicher Spieler. Ne? Das sind beides keine Blocking-Koryphäen, ne? Die haben beide ungefähr 5% im Pass-Blocking in ihrem letzten Jahr. Das letzte Jahr von Darren Waller war nicht im 2024, sondern 2023. Darren Waller hat ein bisschen mehr im Slot gespielt, dafür weniger wide, aber das war es dann auch schon. Also ansonsten sind die Zahlen alle relativ ähnlich. Ja? 2023 hatte Darren Waller 10,6 Yards pro Reception. Jonnu Smith hatte bei uns letztes Jahr 10,1. So, also das ist alles ähnlich. Ich weiß nicht, ob man nicht einfach diesen Spielertyp haben wollte, weil, und das ist die Frage, die man sich stellen muss, beziehungsweise, wenn ich mir jetzt, also ich weiß gar nicht, was ich noch zu Darren Waller sagen will, soll, weil, mein Gott, der kommt aus dem Retirement, ich erwarte da halt nicht viel. Ich kann ich mir vorstellen, dass er ein paar Bälle fängt. Ja, wird er so eine Saison haben wie Jonnu Smith? Eher nein, aber da muss man dann halt mal schauen, wie sich das ganze Gefüge irgendwie bei den Dolphins jetzt für die kommende Saison einspielt. Aber wenn wir uns das alles jetzt mal angucken, wir haben in der O-Line, wenn wir das jetzt Position für Position durchgehen, da haben wir jetzt Patrick Paul, der für Terron Armstead spielt. Das ist ein Downgrade. Ja, wir haben aber unsere beiden Guard-Positionen meiner Meinung nach verstärkt. Center und Right Tackle sind gleich geblieben. Das heißt, overall haben wir uns auf jeden Fall in der O-Line erstmal auf dem Papier verbessert. So, Patrick Paul kommt in sein zweites Jahr. Das heißt, da erwarten müssen wir einen Sprung erwarten nach oben. Und da müssen wir dann halt einfach mal schauen. Das heißt, und Tyreek Hill hat abgenommen. Tyreek Hill ist schneller als letztes Jahr. Also zumindest von dem, was man von dem Off-Season-Workouts und so weiter sieht. Das heißt, erstmal kann die Offense produktiv sein. Ja, und dann Mike McDaniel wird sich definitiv wieder irgendwelche Sachen ausgedacht haben. Und das ist das eine erstmal. Wenn wir uns die Defense angucken, dann ist das eine Defense, die in der Line gut bis sehr gut ist. Also wahrscheinlich sogar eher sehr gut, in der ersten Reihe und dann ein bisschen auch in der Rotation, wenn alle gesund bleiben. Und dann natürlich auf Cornerback mit Kader Koo als Cornerback 1. Ja, Glückwunsch. Also ich finde das vollkommen toll, dass wir da wirklich Spieler haben, die zumindest auf einem NFL-Niveau spielen können. Aber das sind halt alles keine Cornerback 1 oder zum Koo kannst du vielleicht noch als Cornerback 2 laufen lassen. Aber na, das muss halt alles über die Line kommen. Fein. Ich glaube, dass das unser Defensive Coordinator hinbekommen kann, ja. So, wir können in Competition sein. Es kann aber auch sein, dass das ganze Konstrukt komplett wieder, dass es zusammenfällt. Fine. Kann passieren. Na? Du bist in einem Rebuild. da kann es halt passieren, gerade wenn, sagen wir, Tour verletzt sich wieder, Katastrophe. Vielleicht sehen wir dann die Erwachung von Zach Wilson. Das wäre auch witzig, aber also das sind noch ganz, da will ich jetzt gar nicht genau drüber sprechen, aber insgesamt ist dieser Waller-Move einfach sehr verwirrend und ich weiß nicht, in welche Richtung diese Franchise gehen soll. Ich habe mal Spaß, weil, ja, das ist erstmal so, ich meine, wir können gleich nochmal, was in der Saison passieren kann, kurz darauf Rücksicht nehmen, aber ja, also ich kann mir keinen Reim aus diesem Waller-Move machen. Wir haben auch schon mit Saisons gehabt, wo wir ohne wirklichen Tight End gespielt haben. Das ist vollkommen in Ordnung gewesen. Ob man das jetzt machen muss, ich würde wahrscheinlich eher sagen, es gibt Sachen, ich hätte vielleicht eher nochmal einen Cornerback Ausschau gehalten, als dass ich jetzt für Darren Waller trade. So würde ich das erstmal beschreiben.
Da bin ich tatsächlich auch mit dir d'accord. Da möchte ich eventuell noch zwei, drei Sachen zu anmerken. Das eine ist, Waller hat, er hatte gute Saisons, er hatte schlechte Saisons und was auch immer wir von ihm erwarten können, okay. Er ist auf jeden Fall eine Option, die du hast. Ich bin aber der Meinung, dass sowohl Waller als auch ein, oder vor allen Dingen, weil wir das besser im Gedächtnis haben und besser verfolgt haben, Jonu Smith letztes Jahr gar nicht so sehr über die individuelle Qualität gekommen sind. Bei Waller kann ich es tatsächlich noch nicht hundertprozentig sagen. Aber bei Smith, sondern dass viel da auch das dem Scheme geschuldet war, der Gesamtsituation im Team. Auch diese Targetmenge, die Jonu Smith bekommen hat, die Target-Tief und so weiter. Das hing halt mit dem kompletten Team zusammen und halt eben über das Scheme. So. Das heißt, rein theoretisch, wenn du ein ähnliches Scheme fahren willst, brauchst du natürlich auch einen ähnlichen Tight End. Ich glaube aber, dass das dieses Jahr gar nicht so unbedingt nötig ist. Und deswegen mal gucken. Also Mike McDaniel, du hast es richtig gesagt, wird sich da was einfallen lassen. Von der Warte her macht das Ganze vielleicht Sinn. Warum holt man einen Veteran? Also Tight End, das hatte ich auch in der letzten Folge schon gesagt, ist eine sehr komplexe Position und gerade junge Spieler strugglen oft damit. So. Und einen Receiving Tight End hatten wir halt auch nicht im Kader und dann macht es schon Sinn, irgendwo sich irgendwo einen Veteran zu holen. Die Frage ist, wie riskant ist das mit Waller, beziehungsweise wie sehr spielt er wirklich in den Planungen eine Rolle? Denn ich glaube, da auf einen Spieler wie Waller sollten wir uns nicht verlassen. Wir sollten nicht das Scheme nach ihm ausrichten. Und wenn es gut geht, ist ja alles fein. Ja, dann passt alles. Wenn es nicht gut geht, haben wir nicht viel in den Sand gesetzt und ich traue Mike McDaniel halt zu, eben drumherum zu schemen und dann Waller halt eben auch relativ schnell wieder zu cutten. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das für uns ein entscheidender Offense-Move ist. Ich wette, wenn jetzt in den ganzen Podcasts und auch in den ganzen Medien fangen jetzt die Division-Previews an, da wird dann immer Waller als so eine Key-Edition bezeichnet. Und das glaube ich halt eben überhaupt nicht. Ich glaube nicht, dass Darren Waller eine Key-Edition ist. Davon sollten wir weg. Sondern wir sollten davon weg zu sagen, er ist einfach nur eine Option und wir werden sehen, ob es überhaupt irgendwas bringt. Vielleicht schafft er nicht mehr den Roster. Ich gehe zwar davon aus, dass das tut, aber wer weiß. Können wir jetzt alles noch nicht sagen. Wo ich aber vielen Leuten halt eben recht geben muss, ist, wenn du wirklich konsequenten Rebuild einleiten willst, dann machst du diesen Move nicht. Dann holst du dir irgendeinen jungen Tight End oder gehst mit dem Tight End, den du hast, mit dem Tight End Room halt eben ins Spiel, weil du sagst, in die Saison, weil du halt eben sagst, von wegen, hey, besser, ich gucke, ob einer der jungen Spieler was wird, spar mir den Cap, spar mir den Pick, um später wieder anzugreifen. Das ist der eigentliche Kritikpunkt, den ich an diesem Trade habe. Nämlich, dass er im Big Picture irgendwie, du hast es eben so schön gesagt, darauf hinweist, dass Miami selbst nicht weiß, wo sie sind. Und das verstehe ich nicht. Denn wenn man sich den Roster anguckt, finde ich zumindest, dann ist eigentlich relativ klar, im Normalfall haben wir dieses Jahr nichts mit den Playoffs zu tun. Ne? Im Normalfall. Es gibt immer Ausreißer. Und im Normalfall wird es auch 1-2 Jahre dauern, bis wir alles wieder vernünftig haben und neu angreifen können. Und das, in diesem Kontext passt das halt einfach nicht.
Ja, was ja aber, ich meine, es ist ja egal, was jetzt, also das, was du beschrieben hast, zeigt ja aber auch einfach nur, dass es, also egal in welchem Kontext du das jetzt setzt, ne? Also wenn, egal wie du die Dolphins einschätzt, die Moves ergeben ja nur Sinn, also diese beiden Moves, also dieser Trade und dass man Minka Fitzpatrick zurückholt. Ich meine, ich habe da eine Meinung, wenn Minka Fitzpatrick hat vielleicht noch einen größeren Trade-Value, den man dann nochmal bekommt, wenn man ihn zur Trade-Deadline vielleicht wegtradet. Das ist nochmal eine andere Geschichte. So habe ich das nämlich auch überlegt, wie das Sinn ergeben könnte im Rahmen eines Rebuilds. Aber das ergibt ja dann nur Sinn, also das jetzt erstmal so betrachtet, wenn man sagt, nee, wir wollen gewinnen. Und wenn ich sage, ich will gewinnen, dann schaffe ich es auch irgendwie, einen Jonnu Smith unter Vertrag zu halten mit irgendwelchen Void Years und so weiter und so fort. Und auch noch andere Spieler. Ja, also dann kann ich auch nochmal restrukturieren, wenn ich denke, ich bin im Fenster. Das haben wir nicht gemacht. Also wir haben ja keinen unserer Spieler großartig restrukturiert. Nicht, dass ich da jetzt irgendwas falsch sage, aber ich wüsste nicht, wen wir restrukturiert haben sollten. Und das zeigt eigentlich schon, dass wir jetzt wieder in eine Richtung gehen, wo wir erstmal den Cap dann auch in irgendwo hinbekommen wollen und so weiter und so fort. Und das ist, ja, also, da passt dieser Move halt nicht rein. Also auch das, was du beschrieben hast. Und das macht diese Offseason so weird einfach, ne? Zum einen wollen wir Ressourcen aufbauen. Dann, ich bin ja immer noch sage, dass dieser Trade vollkommen in Ordnung war, weil wenn man sich die Value-Charts anguckt, und das ist ja das Absurde, die Value-Charts sagen ja, dass der Trade eigentlich ein Nullsummenspiel war. Jetzt hackt aber jeder darauf rum, dass die Dolphins einen Condition, also den 99. Pick irgendwie abgegeben haben, zusätzlich. Und denke mir so, ja, das ist ein Punkt, aber der Gegenwert an Picks und ja, das ist, ich finde, diese Diskussionen werden manchmal ein bisschen, bisschen so geführt, wie ich sie gerade führen will, ne? Und nicht das ganze Bigger Picture, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Das kommt auch immer darauf an, was man gerade auf dem Schirm hat, wenn man sie darüber spricht. Da mache ich keinen Vorwurf. Aber das fällt einem natürlich, wenn man Fan der Franchise ist, immer wieder auf. Dass sowas immer mal wieder passiert. Und das trifft jede Franchise. Das sind nicht nur die Dolphins, das trifft jede Franchise. Genau. Aber diese Offseason ist so weird. Wir traden dann hoch, dann traden wir Picks für kommendes Jahr, was ja auch gut, also wir kriegen Picks, was richtig ist und wichtig ist. Und dann traden wir Jonnu Smith weg und kriegen einen höheren Pick. Jalen Ramsey geht weg, wir holen Fitzpatrick. Also es ist, und das ist das, wie ich das gerade beschreiben würde, es gibt keine klare Richtung. Ja, es gibt immer so, es ist quasi, eigentlich will ich von A nach B kommen, und es gibt eine Autobahn und ich fahre auch auf dieser Autobahn, aber zwischendurch fahre ich einfach mal von der Autobahn runter und es gibt keinen Stau. Ich fahre einfach von der Autobahn runter und fahre so ein bisschen über Land und mache mir das Leben damit schwerer, als ich es mir machen müsste, weil ich könnte auch entspannt einfach auf der Autobahn weiterfahren. So wirkt das irgendwie auf mich.
Ich habe genauso überlegt wie du, wie beschreibe ich das denn jetzt, habe mit Bild angefangen und mir ist tatsächlich jetzt eingefallen, wie man es kurz und knackig sagen kann. Es ist einfach inkonsequent. Ja. Der Weg, den man gerade geht, ist inkonsequent. Man sagt ja immer, wenn du all in gehst, dann sei konsequent. Dann geh hin und dann mach die Moves aus. Kann sein, dass es schief geht. Bei uns ist es zum Beispiel schief gegangen. Aber das würde ich nicht unbedingt kritisieren, weil du gehst halt all in, du versuchst es. Wenn du einen Rebuild machst, auch einen Competitive Rebuild, dann sei konsequent. Dann geh den Weg, auch entscheide dich für den Weg. Mittelweg führt eben nicht zum Erfolg. Und das ist das. Wir sind inkonsequent, was einen dieser beiden Wege angeht. So als würden wir uns halt einfach nicht entscheiden können.
Ja, das ist, also ich, wie gesagt, ich glaube, dass diese Offense durchaus kommt, also dass die Offense durchaus gut sein kann. Naja, das haben wir ja schon gesehen mit Tua McDaniel und mit, wenn Hill und Waddle auf dem normalen Niveau spielen, dass das sehr, sehr gut aussehen kann. Dazu A-Chan einfach noch, wir haben Smith. Und das, und auch dass die Defense, ich meine, Ramsey fehlt jetzt haben wir Fitzpatrick. Ich glaube, dass unsere Defensive Coordinator durchaus was, ich glaube, dass wir können Borderline um die Playoffs mitspielen. Das glaube ich mit dem Roster. Es kann aber auch ganz genauso sein, dass wir am Ende einen Top-10-Pick haben. Das kann auch passieren. Ich glaube, dass wir am Ende irgendwie 8-9-9-8, also das ist mein aktuelles Gefühl, 5. Juli, dass wir nachher im Mittelfeld stehen und nicht nach vorne nie dahin gekommen sind. Was okay ist, aber es bringt dich halt langfristig nirgendwo hin. Und dann musst du halt gucken, wie will ich langfristig sein? Und das ist halt so ein bisschen die Frage. Ich kann mir da bisher keinen großen Reim draus machen. Vielleicht, Micho, kannst du das eher machen.
Nee, tatsächlich auch nicht. Also es ist halt diese Inkonsequenz, die mich stört. Ich kann, es gibt halt zwei Möglichkeiten. Es gibt halt Möglichkeit eins, dass, beziehungsweise die können auch zusammenspielen, dass Greer und McDaniel ganz einfach den Roster komplett anders einschätzen. Komplett anders einschätzen und sagen, hey, wir glauben sogar, dass wir mit dem Roster Contender werden. So, das könnte Punkt eins sein. Dafür spricht natürlich, dass man Ramsey abgegeben hat oder sowas, aber vielleicht sagen sie von wegen, Ramsey war halt auch schon auf dem absteigenden Ast. Ich meine, wir haben ihn nicht im Training gesehen. Das sind alles so Sachen, die ich mir nicht vorstellen kann. Oder aber, dass man gesagt hat, okay, wir machen ein Rebuild. Und Ross dann gesagt, die zu sich geholt hat und gesagt hat, ja, Rebuild, gut und schön. Aber noch so eine Peinlichkeit wie damals, als wir alles eingerissen haben, will ich nicht wieder. Wir haben damals drum gekämpft, dass wir nicht getankt haben und so weiter und so fort. Also guckt, dass ihr das Ganze mit richtig Anstand macht. Und guckt, dass ihr trotzdem was weiß ich, Leistung bringt oder sonst irgendwas und auf dem Weg Druck ausgeübt hat. Beides kann ich mir vorstellen. Ich finde es gefährlich, wenn Greer und McDaniel denken von wegen, dass man unter normalen Umständen mit diesem Team Contender wäre. Das fände ich wirklich bedenklich. Ja, weil das sehe ich nicht. Da spielt aber noch eine wichtige Komponente ein, die du mit angespielt hast, nämlich was passiert zum Beispiel mit Hill? Da hat man vielleicht immer noch im Kopf, gut, wir brauchen noch eine Receiving-Option, weil wir Hill abgeben. Steht fest, dass Hill wirklich bleibt? Ich meine, wir haben zwischenzeitlich gedacht, von wegen, der wird nicht bleiben, wir wissen es nicht. Im Moment ist so vieles im Dunkeln und das macht es schwer, das Ganze zu greifen. Das macht es aber auch schwer, sich zum Beispiel auf Kritik zu reagieren oder selbst Kritik zu üben. Weil auch dieser, der Waller-Trade, gucken wir uns nochmal den Spieler an. Das kann sowohl in die eine als auch in die andere Richtung gehen. Das ist so ein absoluter Glücksmove. Es ist nicht zu greifen.
Ja, und vor allem, also ich würde zwei Gedanken, also ein Gedanke und dann nochmal eine praktische Übung. Der Gedanke, wir sprechen ja auch immer Culture Change und bla bla bla. Und ihr habt das schon in der Folge mit Jalen Ramsey wunderbar gesagt. Darren Waller ist jetzt auch kein einfaches Kind. Minka Fitzpatrick kennen wir selber. Wir haben Tyreek Hill. Solange wir Tyreek Hill im Roster haben, gibt es keinen hundertprozentigen Culture Change. Hands down. Das Einzige, und da würde ich ein Aber reinsetzen, wenn Tyreek Hill kein Captain in diesem Team wird, dann ist das Curing, also dann heilt der Lockerroom, würde ich sagen, weil das zeigt so, hey, du bist vielleicht wichtig auf dem Spielfeld, aber du bist kein Captain. Na? So, das ist eine Sache, die mir noch als Gedanke so gekommen ist zum Thema Culture Change, weil das ja auch sehr, sehr wichtig ist und gerade bei den Florida Panthers, ich habe es ja auch gesagt, da ist das ein großes Thema, die jetzt auch alle großartigen Spieler, die Free Agents geworden sind, zurückgebracht haben. Na, also wenn du erstmal so hoch bist, dann nehmen die Spieler auch Paycuts hin, gerade Florida. Aber das nochmal eine andere Diskussion. Ich will jetzt keinen Eishockey-Podcast aufmachen. Ich habe gerade geguckt, die Trade-Deadline dieses Jahr ist am 4. November. Das ist vor unserem Spiel gegen die Bills am 9. November und nach unserem Spiel in Woche 9 bei den Baltimore Ravens. So, das Thema ist, wir spielen. Ich sage das jetzt, ihr könnt jetzt, das ist ein kleines Gedankenspiel auch für euch Zuhörende und Micho für dich auch. Ich gehe einfach mal den Spielplan durch. Wir spielen in Woche 1 bei den Indianapolis Colts. In Woche 2 spielen wir zu Hause. In Woche 3 spielen wir im Thursday Night Game bei den Buffalo Bills. In Woche 4 spielen wir zu Hause gegen die New York Jets im Monday Night Game. In Woche 5 spielen wir bei den Carolina Panthers. In Woche 6 zu Hause gegen die LA Chargers, Woche 7 bei den Cleveland Browns, Woche 9 bei den Atlanta Falcons und in Woche 9 haben wir das Thursday Night Game gegen die Baltimore Ravens. So, jetzt ist die Frage, nach Woche 9, wie musst du stehen, damit du dir noch etwas für die Playoffs ausrechnest, Micho? Wie viele Siege brauchen wir bis dahin?
Boah, das ist nach Woche 9 das oder nach Woche 10?
Nach Woche 9 ist die Trade Deadline. Und wir spielen donnerstags. Das heißt, wir haben vielleicht sogar einen kleinen Vorteil, weil wir halt schon früh durch sind. Also das sind dann anderthalb Tage, zweieinhalb Tage.
Das heißt, wir haben tatsächlich auch 9 Spiele gespielt.
Genau.
Es sind also auch noch, das ist ja noch das Nächste, es sind ja noch, ich gucke mir gerade an, wie wir danach spielen, es sind danach noch immer noch 8 Spiele.
Wir spielen danach spielen wir zu Hause gegen die Bills, dann ist das Madrid-Spiel.
Und was du wie gewinnst, aber ich denke tatsächlich, wenn ich mir den Roster angucke, nicht den Roster, den Spielplan angucke und sehe, was da noch so viele Gegner kommen, denke ich, dass du da schon bei, also schwer, aber ich denke, fast bei 6 Siegen solltest du stehen.
Ja, sagen wir mal, die Dolphins gewinnen. Also, wann würdest du, also, die Frage ist, wann sehen die Dolphins sich in einem Fenster, wo sie sagen, das führt hier gar nirgendwo hin? Zur Trade Deadline ist bei den Dolphins Ausverkauf. Das ist die Frage, die ich mich gestellt, weil ich habe das mal so ein bisschen durchgespielt. Und zwar, wir haben ja ein paar Spiele, also wir haben ja Tafelsilber, also noch etwas älteres Tafelsilber mit Tyreek Hill, Bradley Chubb, Minka Fitzpatrick, Zach Zieler. Das sind 4 Spieler, wo ich jetzt mal, wenn ich die trade. Ich bin bei Minka Fitzpatrick, ich glaube, Spotrack hat einfach nur den Vertrag übernommen. Ich weiß nicht, ob der Deadcap hat bei uns. Aber wenn der.
Soweit ich weiß, hat er kein Deadcap.
Ja, also er hat keine Garantien mehr. Ich weiß nicht, ob das automatisch heißt, dass es kein Deadcap gibt. Aber.
Nee, ich hab's extra bei denen eine Analyse zu dem Trade noch gelesen. Ich meine, ich bin kein Cap-Experte, das ist bei uns ja Tobi. Aber da hieß es, was man immer bedenken sollte, ist, Minka Fitzpatrick mit den 17 Millionen. Er hat keinen Dead Cap. Er bringt kein Dead Money mit. Er wäre jederzeit kaufbar und tradebar.
So, das heißt, die Dolphins könnten zur Trade Deadline noch 5 zusätzliche Draft Picks einsammeln, je nachdem, wo sie sind. Also, ich finde Bradley Chubb, weiß ich jetzt nicht, weil jedes Mal, wenn Bradley Chubb ein Down-Year hat, kam danach ein richtig gutes Jahr. Und wenn Bradley Chubb jetzt gesund bleibt bis zur Trade-Deadline und richtig rasiert, dann kannst du dafür noch einen guten Pick bekommen. Tyreek Hill sowieso, Minka Fitzpatrick, ja, und für einen Zach Zieler bekommst du wahrscheinlich auch borderline noch irgendwie einen Late-Round-Pick. Insgesamt, jetzt muss ich nochmal 7 Millionen da drauf rechnen, insgesamt können die Dolphins damit 37 Millionen erstmal auch an Cap-Space generieren. Das ist jetzt für kommendes Jahr dann interessant, weil dann das Rollover natürlich da ist. Und man natürlich weniger, also man spart dann für auch schon für kommendes Jahr dann Capspace ein. Und da, das ist halt der Way to go. Und dann hast du für 2027 sehr, sehr saubere Bücher. Ja, weil wenn man sich das Dead Money anguckt, dann sind die Dolphins aktuell dieses Jahr auf Platz 8 mit, jetzt steht es hier natürlich nicht, aber irgendwie knapp irgendwie 52 Millionen, glaube ich, damit sind die Dolphins auf Platz 8. Michael, weißt du, an wen die Dolphins das meiste Deadcap dieses Jahr noch haben? Wer der Spieler ist jetzt nach dem Ramsey-Trade?
Boah, das ist. Sag's mir, bevor ich jetzt hier. Ich könnte jetzt wahrscheinlich. Würde ich irgendwann drauf kommen, aber dann reden wir noch eine halbe Stunde und es gibt keine Lösung.
Also, Deadcap aktuell auf Platz 1 mit 15,7 Millionen ist Xavier Howard. Also, das ist schon ordentlich. Also, das ist halt, wo ich sage, da sieht man mal, was für Auswirkungen das auch auf kommende Jahre hat, immer was man da macht. Und wenn die Dolphins sehen, dass sie zur Trade-Deadline, und das tut mir für ganz, ganz viele Leute leid, also ich weiß nicht, ob ich in Madrid sein werde dieses Jahr, weil, warte mal, wann spielen die dort? Das könnte ich jetzt sogar theoretisch sagen, ob ich da sein kann oder nicht. Aller Voraussicht nach kann ich da nämlich nicht sein, weil ich dann irgendwo in der Weltgeschichte wieder unterwegs bin. Aber nichtsdestotrotz zeigt das einfach, wie langfristig diese Auswirkungen sind. Und das tut mir dann natürlich auch leid für alle Dolphins-Fans, wenn die Dolphins zur Trade-Deadline entscheiden, sagen, wir schaffen es nicht und jetzt drücken wir den Knopf. Den können sie ja noch drücken. So, es ist ja nicht so, dass jetzt ein Waller-Move, dass der dich nach hinten gebracht hätte, ergibt gerade einfach nur keinen Sinn. Und er wird auch, wenn wir dann in einem Jahr hier sitzen, sagen wir auch, ja moin, das war halt, weiß ich nicht, was sich Chris Greer dabei gedacht hat. Aber die Dolphins können es immer noch, also können zur Trade-Deadline immer noch sagen, so okay, und jetzt ist der Punkt, wir einigen uns darauf, wir gehen in den Rebuild und ich hoffe, dass sie nicht alles vom Hof jagen, also nicht das ganze Front Office vom Hof jagen. Das ist dann nochmal eine ganz andere Frage. Vom Gefühl her ist es auch ganz anders als damals, wo ich ja predicted hatte, dass Brian Flores geht am nächsten Tag, aber das Gefühl ist ein anderes, was die Dolphins ausstrahlen. Aber nichtsdestotrotz können die Dolphins sagen, so, jetzt Bums aus, fertig. Was mir natürlich für alle leid tut, die dann die Spieler nicht in Madrid sehen können und die Dolphins dann ein deutlich schwächeres Team sind und das in Madrid vielleicht, je nachdem, wie sich Jaden Dennis dieses Jahr macht, gegen die Commanders sehr, sehr atemberaubend werden kann und vielleicht auch nicht die positivste Richtung. Was ganz anderes noch. Aber noch, also da müssen wir einfach schauen, wie gehen die Dolphins in die Saison rein. Ich befürchte, das ist dieses, wenn wir die Mike McDaniel-Saison sehen, wir sind ja immer gar nicht so schlecht gestartet und dann hat es in der zweiten Hälfte eher abgebaut. Wenn das dieses Jahr wieder passiert, dann bin ich gespannt, wie sich das Ganze kommendes Jahr entwickelt. Aber selbst dann haben die Dolphins noch Möglichkeiten, einige Spieler zu traden oder sich langfristig neu aufzustellen. Genau. Das wollte ich noch eigentlich mit in diese Folge reinbringen, weil das so ein bisschen die Saisonperspektive nochmal ist. Und wir dann im Prinzip, ja, aktuell, Michael hat es auch gesagt, es ist nicht greifbar. Und wir wissen erst im Verlauf der Saison, was und wer diese Dolphins überhaupt sein wollen. Weil es macht nicht den Anschein, ob sie das aktuell wissen würden. Das, ja.
Mir fällt jetzt aber in diesem Zusammenhang und weil wir gerade auf das Bigger Picture gucken, noch eine Sache ein. Und zwar, wir haben immer all die Jahre darüber geredet, es ist wichtig, was herauszufinden, was aus Tua ist. Tua muss den nächsten Schritt machen und so weiter. Ich glaube, das Thema haben wir abgehakt. In welche Richtung auch immer, das Thema für eine andere Folge oder sowas, was immer, wie man jetzt zu Tua steht. Ich finde aber, dass in der nächsten Saison eine ganz andere Person im Fokus rückt. Und das ist Mike McDaniel. Weil er muss den nächsten Schritt machen. Er muss jetzt beweisen, dass er den nächsten Schritt gemacht hat oder machen kann, dass er auch aus den Teams jetzt noch dementsprechend was rausholen kann, dass er wirklich der Playcaller und der Playdesigner ist, für den wir ihn halten. Und da bin ich mal gespannt drauf. Und das ist viel, viel wichtiger, als tatsächlich in der kommenden Saison jetzt komplett irgendwie zu siegen oder sonst irgendwas. Das auch diese Rebuild-Geschichten und so weiter. Ich glaube wirklich, da sollten wir den Fokus drauf legen. Und um dann möglichst bald wieder wirklich relevant zu sein.
Ja und nein. Also, ich sag mal, ich glaube, man kann einem Coach durchaus ein oder zwei schwächere Jahre zugestehen. Ja? Das ist passiert bei den LA Rams zum Beispiel mit Sean McVay. Der hatte gut eine 9-7-Saison, das ist jetzt nicht so schwach, aber da haben sie Playoffs verpasst, ne? Und nach ihrer Super Bowl-Saison sind sie 5-12 gegangen. So, also, das ist nicht optimal. Wenn wir uns an die San Francisco 49ers unter, jetzt wollte ich schon wieder Sean McVay sagen. Shanahan. Wenn wir uns die angucken, die haben auch immer Down-Jahre gehabt. So, aber ich glaube, das Bigger Picture für mich ist gar nicht, dass man dann sagt, oh, jetzt, dann ist aber schon, ist aber Mike McDaniel auf dem Hot Seat. Ich glaube, Mike McDaniel hat gezeigt, was er für eine Offense aufbauen kann mit dem Quarterback, dem vor die Nase gesetzt wird. Und das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, aber wenn du jetzt, ich weiß, dass Mike McDaniel eine Tour wertschätzt. Das sieht man einfach auch, weil Mike McDaniel ein sehr, sehr toller Mensch ist. Also von seinem menschlichen Dasein her einfach. Jetzt ist aber die Frage, wenn sich Mike McDaniel einen Quarterback aussuchen darf, würde er bei Tour bleiben? Das ist eine Frage, die muss er beantworten. Wenn er sagt, wenn wir jetzt die Chance haben, wir starten von neu, dann will ich die Wahlmöglichkeit haben. Weil ihr habt gesehen, was ich mit Tua machen kann. Den habt ihr mir hier vor die Brust gesetzt. Jetzt will ich aber meinen Quarterback haben und ihr könnt davon ausgehen, dass das besser wird. So, das muss ja die Aussage von Mike McDaniel sein und das muss er dann beweisen. Und da müssen wir dann schauen, wie sich das entwickelt. Aber das wird dann erst wahrscheinlich die Saison 2027 sein, wo wir das sehen werden, wenn das mit Tua in keine weitere Richtung geht und Tua dann halt so ein Veteran wird, der irgendwo dann nochmal ein, zwei Saisons spielt, wie Tannehill quasi. Vielleicht hat er dann auch nochmal so ein High-Year irgendwo anders. Tua gönne ich jeden Erfolg am liebsten mit den Dolphins. Ich weiß noch nicht, ob diese Franchise jetzt in diesem Fenster, wo sie sich reinmanövriert hat, mit Tua nochmal ganz, ganz oben angreifen kann. Weiß ich nicht. Das, wie gesagt, das sind jetzt alles Gedankenspiele. Ich meine das auch alles eher das sind neutrale Aussagen. Das hat überhaupt nichts mit Tua zu tun, ob der jetzt Tua Tagovailoa sitzen würde oder Dan Marino, es wäre scheißegal. Die Situation wäre ident. Ja, also Name ist austauschbar. Die Dolphins haben sich in eine Situation manövriert, in der sie jetzt halt sind. Genau. Ich bin gespannt. Ja, ich hoffe nicht, dass wir, also ja, ich hoffe es nicht, aber da müssen wir dann einfach schauen, wie es sich entwickelt. Und ich glaube, ganz, ganz viele Dolphins-Fans haben auch einfach viel mehr Probleme aktuell mit Chris Greer, als dass wir sie mit Mike McDaniel haben. Und da muss man sehen, was dann da passiert. Aber das ist noch schwieriger einzuschätzen als sportlicher Erfolg eben. Leider Gottes. Genau. Ja. So würde ich das erstmal beschreiben. Ich weiß nicht, Micho, was würdest du noch sagen wollen?
Mir ist nochmal ganz wichtig, nochmal auf den sportlichen Wert von Darren Waller oder sowas rumzuhaken oder nochmal ganz klar zu machen, das ist jetzt kein Move, der uns in die eine oder andere Richtung bringt. Punkt. Und ich finde, dass da auch viel Gerede drum gemacht wird, aber letztendlich ist es wahrscheinlich sogar ein irrelevanter Move mit Darren Waller, der, man könnte sagen, es ist Low Risk, es ist aber wahrscheinlich auch Low Potential, von daher so what? Es füllt eine Lücke im Roster mit einem Spielertyp, den wir nicht gehabt haben. Es passt zwar nicht ins Bigger Picture, aber nichts anderes ist es. Und dann sollte da jetzt auch nicht mehr draus machen, als es tatsächlich in der Beziehung eigentlich ist. Es bringt die Franchise nicht nach vorne, nicht nach hinten. Und ja, wie wir schon festgestellt haben, es lässt auch keine wirkliche Aussage über irgendwas zu. Von daher merkt man auch so ein bisschen, dass immer noch Sommerloch ist und dass deswegen so ein Trade auch oder sowas auch hochgekocht wäre. Das wäre nämlich in der Saison oder in der normalen Phase wahrscheinlich nicht mal eine Erwähnung in den normalen Newsartikeln oder allerhöchstens ein Nebensatz gewesen. Auch das sollte man vielleicht mal.
Ein Trade wird schon immer überall erwähnt. Also das
ist ja, so. Er wird erwähnt, Punkt. Ach ja, und Darren Waller kommt zurück aus dem Ruhestand nach Miami. Gut, nächstes Thema.
Ja, also da gebe ich dir vollkommen recht, aber ich meine, da sind die Dolphins ja auch so selber schuld. Ne? Also ich meine, auch das aus strategischer Sicht, wenn ich Chris Greer wäre, das ist ja, je mehr ich drüber nachdenke, desto viel weniger, desto dümmer sieht's aus.
Also ist, dass die Leute sich gar nicht, es gibt immer wieder Dolphins-Fans, die sich über die Kommentare von irgendwelchen Analysten oder sonst irgendwas aufregen und versuchen, die Dolphins da, weiß Gott wie, zu verteidigen. Ja, Leute, ordnet das Ganze mal richtig ein, einen richtigen Kontext, gebt ihnen die richtige Wichtigkeit und dann merkt ihr, dass es sich lohnt, über irgendwas aufzuregen oder groß zu diskutieren, weil es einfach nicht auch nicht machbar ist.
Das dauert. Also ich meine, ich habe den Prozess ja auch durchlaufen. Ich höre inzwischen einfach ganz viele, ich bin ja aktuell wieder mehr am Laufen und dann höre ich auch wieder mehr Podcasts. Und ich höre mir einfach ganz gerne und ich wie ich das mache bei mir ist, ich höre was, ich denke darüber nach. Ja, wie bewerte ich das? Na, wie finde ich die, also wie schätze ich die Person ein, die das gesagt hat? Und dann sortiere ich das für mich ab und dann ist das okay. Manchmal nehme ich Gedanken mit in den Podcast, die ich teile. Manchmal nicht, manchmal ärgere ich mich auch und denke, das ist jetzt aber ganz schöner Quatsch, den du da erzählst. Aber im Prinzip wissen wir Dolphins-Fans doch fast am besten, was Sache ist. Wir sollten natürlich immer mal wieder auch eine Meinung von außen zulassen oder uns anhören. Man muss nicht der gleichen Meinung sein. Man kann auch sagen, das ist absoluter Quatsch. Aber da hat man sich zumindest mal eine andere Perspektive reingeholt. Das ist immer wichtig. Aber ja, also ich meine, wenn wir jetzt noch eine Stunde länger darüber reden würden, würde ich am Ende wahrscheinlich sagen, Chris Greer, das ist einfach ein richtig trotteliger Move. Aber es ergibt immer weniger Sinn, je mehr ich drüber nachdenke, weil es bewegt nichts. So, also für mich, also ich, ja, egal. Ich habe schon so viel gesagt dazu. Ja. So, ja, ich will da gar nicht mehr viel zu Darren Waller jetzt sagen. Aber du darfst natürlich noch, Micho, wenn du noch was hinzufügen
möchtest. Nein, das war mir wichtig, es nur noch mal zu erwähnen am Ende. Wie gesagt, es wird, glaube ich, für die Saison in keinster Form irgendwie wirklich relevant sein.
Genau, so sieht's aus. Gibt es darüber hinaus noch was du sagen möchtest, Micho?
Nein.
Okay. Was ich noch sagen wollen würde, dann, also es gibt auch inzwischen einen Instagram-Account, den haben wir jetzt, also da habe ich zumindest jetzt mal auf das neue Logo eingefügt. Dolphins Drive Podcast. Ich bin am Überlegen, ob ich zwischendurch mal Sachen, also kurze Reels aufnehme. Auch hier, ich will nichts versprechen, was ich nachher nicht halten kann. Aber vielleicht schaffe ich es da, so ein, zwei Minuten Geschichten mal ganz kurz abzubilden und auch einfach euer Feedback besser, noch besser einzuholen als so schon. Das sei auch noch gesagt. Dazu natürlich auf anderen allen Plattformen könnt ihr es natürlich auch immer schreiben. Ihr lasst uns gerne wissen, was ihr zur aktuellen Situation rund um die Dolphins sagt. Wie seht ihr die Dolphins für die kommende Saison aufgestellt? Was glaubt ihr, wie die kommende Saison wird? Wie seht ihr die langfristige Entwicklung für die Dolphins? Würde mich und uns auf jeden Fall super interessieren, wie ihr das aktuell seht, weil ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Meinungen, die auch zulässig sind und wo man sich einfach mal austauschen kann. Und da würden wir uns einfach sehr, sehr drüber freuen. Genau. Und ansonsten, ja, Blue Sky und so weiter und so fort. Ihr kennt die Kanäle, die einigermaßen von uns dann bespielt werden. Und wenn ihr sonst Fragen habt, schreibt uns einfach. Und dann bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.